Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute spreche ich über die vermutlich drei spekulativsten aktiven Positionen in meinem Depot und warum ich sie ausgerechnet mit Derivaten umsetze. Na dann legen wir mal los. So, falls es so klingen sollte, als befände ich mich in einem mentalen Loch, in einer Ausnahmesituation, dann liegt das daran, dass ich diese Podcast-Folge jetzt direkt im Anschluss an die Folge vom letzten Dienstag aufnehme, in der ich ja meine Biotech-Spekulation, die ganz und gar nicht gut ausging, für euch besprochen habe, damit ihr es besser macht und natürlich auch, weil das ja so ein bisschen hier mein Tagebuch ist, damit ich selber beim nächsten Mal dran denke, wenn ich auf die Idee komme, das ist aber durchaus vielversprechend, da könnte man ja mal nochmal schön in die eigene Podcast-Historie schauen, ob man wirklich könnte oder sollte oder dann wollte. So, mich haben keine Mitleidsbekundungen erreicht. Niemand muss mich angucken wie Spike, einer meiner absoluten Lieblingsszenen. Ich gebe zu, er war nie für einen Oscar nominiert, aber mir hat der Film Notting Hill gefallen. Erinnert sich der ein oder andere? Julia Roberts, Hugh Grant, 1999, auch schon wieder so lange her, 24 Jahre. Ganz harmonische Schlussszene, wie er da auf dem Stuhl sitzt und er hat kein iPad in der Hand. Nee, es war eine Bank, sondern er liest ein Buch und sie ist augenscheinlich schwanger. Wunderbar. Und Notting Hill in London ist ja auch tatsächlich wunderbar. Aber der absolute König in diesem Film ist der Mitbewohner namens Spike. Und der sieht ihn auf eine wunderbare Art und Weise ein. Also, William Thacker heißt der Buchhändler, geht gleich los mit den drei Spekulationen. Aber das muss ich nochmal kurz loswerden. Vielleicht hat ja irgendjemand Notting Hill noch nicht gesehen. Also, William Thacker hat diesen Buchladen im Londoner Stadtteil Notting Hill. Und wir spulen ein bisschen vor, er trifft Anna Scott, gespielt von Julia Roberts. Und dann bemerkt er ja, alles ein bisschen ist natürlich nicht seine Welt, hin und her. Und dann sagt er, na, das geht, die berühmte Szene, ich bin doch auch nur ein Mädchen und so weiter. Und er lässt sie gehen. Und er kommt dann zu seinem Mitbewohner Spike. Wie heißt der? Rhys Ifans, glaube ich. Wunderbarer Schauspieler. Und sagt, erzählt ihm die ganze Geschichte und der guckt ihn nur mit den Augen an und sagt, du Dummkopf, wie kann man nur so dumm sein? Und dann ist es ihm auch klar und dann kommt die wilde Verfolgungsjagd am Schluss und alles wird natürlich wunderbar bei der Pressekonferenz. So, erklärt, also ganz hervorragend, schöne Besetzung. Und wo war ich? Na klar, bei drei Spekulationen und dass man mich eben nicht mitleidig anschauen muss wie Spike, denn mein Portfolio ist eben nicht voll mit Losern, da gibt's auch welche, zweifellos, gehört bei Spekulationen dazu, aber auch mit drei Positionen, die ganz gut laufen. Und wenn ich jetzt über diese drei Spekulationen, wobei die eine ist noch momentan plus minus null, für euch vielleicht am interessantesten scheinbar, aber großer Disclaimer, es geht mir hier nicht explizit darum, dass man diese drei Positionen nachbilden soll, sondern ich erkläre, wie ich in diese Position reingekommen bin und man höre und staune, das hat relativ wenig mit der fundamentalen Entwicklung zu tun. Und deswegen spreche ich hier an dieser Stelle darüber, um euch eine Möglichkeit eines Ansatzes zu geben, wie man in so einen Trade, in so eine Spekulation reinkommt, wenn man das denn möchte. Es geht also nicht darum, das hier nachzubilden. Ganz, ganz wichtig und ich empfehle es auch nicht, denn bei zwei Positionen bin ich schon sehr deutlich vorne und dass ich es bei der dritten nicht bin, spricht ja nicht dafür, nicht mal ansatzweise, dass es bei der dritten auch so sein wird. Es spricht vielmehr dafür, wenn das jetzt meine einzigen drei Spekulationen wären, da müsste man unter statistischer Betrachtungsweise davon ausgehen, dass die eine, die bis jetzt nichts geworden ist, auch tatsächlich nichts wird und nicht unbedingt der Nachzügler. Okay, von der Herangehensweise klar, keine Empfehlung ist mir gleich zu tun, sondern ich teile einfach nur meine Gedanken, wie ich manchmal vorgehe, auch nicht in allen Fällen. Das ist nicht das goldene Diamantsystem hier, es ist eine Möglichkeit, wie man sich dem Markt auch nähern kann und in diesem Fall eine sehr psychologische. Denn deswegen habe ich die drei ausgesucht. Ich habe sie mal die spekulativsten genannt, obwohl ich, ich würde schon sagen, deutlich spekulativere kleine Aktien, die ich schlicht und einfach hier nicht nennen kann. Das hat nichts mit Geheimniskrämerei oder ruf mich an und überweis mir Beträge und dann sage ich dir, wo ich investiert bin. Es geht darum, dass ich bei und das habe ich auch schon mehrfach erläutert, erst, ja, bei mir hören ja keine 300.000 Leute zu, ist mir schon vollkommen klar. Aber die, die zuhören, die sind auch am Markt aktiv und die möchte ich nicht animieren, dann eine Aktie zu kaufen, die vielleicht wie Vivorion dann um 90% abschmiert und dann spreche ich nie wieder im Podcast drüber. Nee, das geht einfach nicht. Das geht bei Small Caps und Mid Caps ist einfach das Risiko größer. Ihr glaubt nicht, was mich für Nachrichten erreichen. Und das Einzige, was ich dann immer antworten kann, ich darf hier nicht individuell Beratung geben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, da steht jetzt eine ganze E-Mail darüber, warum eigentlich nichts schiefgehen kann. Wie kann denn sein, dass ich als Einziger erkenne, was nicht schiefgehen kann und die Aktie fällt seit Monaten? Das ist alles, was ich dann da zurückschreiben kann. Ich darf keine individuelle Beratung geben. So, diese Beratung ist eindeutig nicht individuell, weil es A, keine Beratung ist und B, ja, an niemanden zielgerichtet. So, eine... Ja, das ist fast unspektakulär. Ich habe schon gesagt, das Spekulativste an diesen Positionen ist die Tatsache, dass ich es mit Derivaten umsetze. Warum Derivate? Derivate, weil sie eben kein Teufelszeug sind, sondern weil sie mir auf den Cent genau ermöglichen, investiert zu sein und von vornherein zu wissen, wie viel kann ich hier verlieren. Das ist mit einer Aktie unmöglich, es sei denn, der Stop ist bei null. Wenn ich jetzt mich entscheiden sollte, eine Aktie XY zu kaufen und ich würde ein K.O.-Zertifikat nehmen mit einer Knockout-Schwelle exakt an der Marke, wo ich ausgestoppt werden möchte, dann kann ich den Betrag nehmen und dort in dieses Derivat investieren. Und dann wird der Verlust 100% betragen und 100% sollten dann bestenfalls nur 0,5 oder vielleicht 0,7 oder 1% von meinem Depot ausmachen. Ich kann genau sagen, wie viel verloren geht, wenn mein Stop gerissen wird. Und diese Herangehensweise zwingt mich quasi auch, einen Stop zu setzen. Er wird automatisch für mich gemacht. Ich werde da ausgenockt. Und das wird viel zu häufig übersehen, wenn pauschal das Urteil gefällt wird, alle Derivate sind Teufelszeug. Wenn man sich nicht damit auskennt, wird man damit überwiegend Geld verlieren. Das wäre dumm. Und das ist genau die Antwort darauf, warum 80% damit Geld verlieren. Weil es Teil ihrer Strategie sein kann. Ich kann ja durchaus auch eine Versicherung in mein Depot zum Beispiel einziehen und dann gehört es dazu. Ja, dann werde ich vielleicht manchmal ausgestoppt in einem K.O.-Zertifikat, mit dem ich auf fallende Kurse setze. Aber es ist geplant gewesen. Es war nur eine kleine Versicherung, mein Depot ist weitergelaufen. Ich halte nichts von dem Begriff Versicherung, aber ihr wisst, was ich meine. Aber man muss sich damit auskennen, damit man überhaupt das richtige Produkt kauft. So. Und deswegen setze ich gerne auf Derivate, weil ich muss es nicht weiter beobachten. Mache ich natürlich, aber es wird mir alles abgenommen. Ich muss gar nicht mehr überlegen. Bei einer Aktie, die ich vielleicht bei 100 kaufe und ich sage, ich will bei 80 raus, was ist denn, wenn sie bei 79 ist? Wie häufig passiert dann, dass man sagt, ach na komm, ein bisschen noch. Und jetzt mal ehrlich, bei all denjenigen, die hier zuhören, wie häufig habt ihr das schon erlebt? Na ja, 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 aber ein bisschen, ich halte sie jetzt noch ein bisschen, weil jetzt sind sie auch überverkauft. Aber wenn eine Gegenbewegung kommt, dann gehe ich auch wieder raus, aber ich werde diesen Verlust jetzt nicht realisieren. Und ich habe schon so oft in der Vergangenheit erlebt, dass sie dann wieder gestiegen sind. Ja, das kommt vor. Das Problem ist nur, die wenigen Fälle, wo es nicht vorgekommen ist, sind dann häufig brachiale Verluste. Hätte ich einen Stop gehabt bei 80 und ich hätte da einen Knockout mit einem Derivat, und es wären nur das halbe Prozent oder Prozent von meiner Anlagesumme, die für spekulative Anlagen vorgesehen ist, ja, dann wäre ich einfach raus. Die Entscheidung wäre mir abgenommen worden. Also, Derivate, wenn man sich damit auskennt, durchaus sinnvoll einzusetzen. Basiswert Nummer 1, in dem ich investiert bin, auf vielerlei Arten, ist Gold. Ich bin in einem Gold, in diesem Fall ganz lange Rede und dann ist es doch was anderes, ein Gold-Optionsschein und zwar nur für den Fall, dass Gold innerhalb der nächsten 9 Monate deutlicher steigt, als man es momentan annimmt. Also ich bin mit dieser Spekulation, ich bin mit einigen Goldaktien deutlich mehr im Gewinn, weil es ein Optionsschein ist, der out of the money ist. Das heißt also, der Basispreis liegt etwas höher. Wenn der Goldpreis sich jetzt nicht aufwärts bewegt, dann wird der Optionsschein aufgrund des Zeitwertes an Wert verlieren. Das ist eine Spekulation darauf, dass Gold etwas überraschend, muss man sagen, denn die meisten Marktteilnehmer rechnen derzeit nicht damit, wenn man sich so die ETF-Käufe anschaut, innerhalb der nächsten 9 Monate auf über 2500 US-Dollar oder sogar 2000, je höher, umso besser, logisch, ansteigt. Ich bin damit im Plus, weil ich rund 120 Dollar tiefer gekauft habe. Aber der Turbo, also so eine, die Entwicklung eines solchen Optionsscheins ist nicht linear, sondern wenn er dann sich dem Basispreis annähert, dann gewinnt er immer schneller. Und wenn der Goldpreis jetzt für einige Wochen oder Monate fiele, dann wäre das nicht so dramatisch. Aber wenn er schnell steigt, dann. Und nur um die Spekulation geht es. Und das möchte ich auch gar nicht weiter kommentieren. Denn während ich das hier aufnehme, ist auch für euch wichtig, weil es ja nicht tagesaktuell ist, handelt Gold bei 2414 US-Dollar. Und ja, wir haben ja eine Goldaktie auch gekauft, die ist deutlich besser. Ich habe euch über meine Silberspekulation viel erzählt. Insofern lasse ich das jetzt mal mit Gold weg. Was ich nach wie vor an Gold interessant finde, ist, dass die breite Masse das hier noch nicht zu einer Story gemacht hat. Also die ganz große Goldrallye auf Seite 1, Euro am Sonntag oder keine Ahnung, wenn Gabor Steingart darüber spricht, dass Gold jetzt das neue Bitcoin ist. Nichts gegen Gabor Steingart, die sind ja früh dran. Aber sagen wir, dazu könnte man dann ja auch den Professor einladen. Ja, jetzt, warum fällt mir jetzt sein Name nicht ein? Gestern habe ich mich so noch über ihn geärgert. Das muss ich jetzt kurz, warte, ich muss kurz googeln, ich mache auf Pause. Gibt's doch gar nicht. Es gibt nur einen Professor, den alle kennen und dessen Namen vergesse ich. Also Professor Hans-Werner Sinn. Ja, den ich ansonsten, das wurde immer wieder missverstanden, schätze, aber ich habe mich trotzdem wieder aufgeregt. Warum halten Sie nichts vom Verbrenner aus? Verstehe ich alles. Das sind alles rückwärtsgerannte gewandte Aussagen. Nicht ein einziger Vorschlag, wie man es heute und jetzt besser machen könnte. Ja, Energie war falsch. Das war. Ich weiß, das ist in der politischen Landschaft heute wahnsinnig populär. Überhaupt nichts zu sagen, was man besser machen könnte. Nicht mal einen nach vorne gerichteten Gedanken und oh, das geht auch besser, finde ich. Gabor, come on, you can do better. Und Hans Werner vielleicht auch, who knows. Also, wenn die beiden, und dabei mag das Morning Briefing. Jetzt mache ich hier auch noch Werbung, obwohl ich mich ärgere. Also ich habe keinerlei Kooperation mit dem Morning Briefing von The Pioneer. Aber ich höre es hin und wieder, weil ich höre seine Stimme gerne. Das reicht mir schon. So simpel bin ich manchmal. Wenn da dann berichtet wird oder Handelsblatt Seite 1 oder Euro am Sonntag oder nehmt, was ihr wollt, die Goldrallye, jetzt neues Bitcoin und so, dann stehen wir wahrscheinlich schon 200, 300 Dollar höher. Und von daher finde ich sie ganz interessant. Mann, jetzt habe ich aber auch lange über Gold gesprochen. Next. Damit bin ich sehr weit im Plus, weil ich ein Harakiri-Produkt gekauft habe. Anders kann man es nicht sagen. Ein sehr, sehr enger Stop. Das ist ja logisch. Je enger der Stop, desto höher der Hebel. Und die Rede ist von Tesla. Warum bin ich bei Tesla eingestiegen? Schlusskurs gestern 186 Dollar, Vorbörse aktuell. Ach so, das waren, glaube ich, die schwächeren Auslieferungszahlen Europa. 100, also ungefähr 1,7% im Minus, vorbörslich bei 183,40. Weil die Psychologie zum ersten Mal seit sehr langer Zeit negativ war für Tesla. Merke ich, insofern habe ich hier meinen eigenen Stimmungsbarometer hin und wieder, wenn ich das in einem Video bespreche, da mal über Monate hinweg war die Zahl der Kritiker, die gesagt haben, du hast bei Tesla nicht verstanden, das ist kein Automobilunternehmen, das ist ein Softwareunternehmen, das ist ein Batterieunternehmen, das ist und. Ja, bis hin zu, das ist Space Exploration, das ist Elon Musk. Aber Space Exploration ist ja nun nicht bei Tesla mit drin. Also in der Bilanz habe ich sie jetzt noch nicht gefunden. Obwohl der Teil, glaube ich, SpaceX, die müssten sogar profitabel sein. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass kaum noch Widerspruch kam, wenn ich was Negatives über Tesla gesagt habe. Und es war sowohl charttechnisch als auch fundamental. Das Unternehmen ist halt nicht billig. Und das ist bei einem solchen Unternehmen, welches wahrscheinlich heute relativ hoch bewertet sein wird, aber auch in einem und in einem oder in zwei Jahren. Ich habe schon überlegt, ich habe mir schon Notizen gemacht, aber wenn ich mir die Mühe und die Arbeit mache, dann nur AI unterstützt, weil ich kann mich einfach nicht ein Jahr wegsperren. Das wäre mal eine Vorstellung, ein Jahr wegsperren und an den See setzen und ein Fachbuch schreiben. Ja. So wie in Notting Hill. Dann dann würde ich mir vielleicht diese Gedanken ausführen, dass ich glaube, dass jedes Unternehmen auf eine gewisse Art und Weise sein eigenes Bewertungsniveau haben kann. Und dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, in der Analyse zu sagen, es ist zu hoch bewertet, weil einige Unternehmen von Anfang an bis heute, und das können über Jahre hinweg sein, einfach höher bewertet war, weil der Markt, und das lassen wir jetzt mal als breite Masse so stehen, diesem Unternehmen aus welchen Gründen auch immer ein höheres Bewertungsniveau zugesteht. Und das ist teilweise sogar im Value-Bereich der Fall. Also wenn wir über Nahrungsmittelkonzerne oder Luxusgüterkonzerne sprechen würden, dann kannst du ja sagen, da ist ja jetzt keine AI-Fantasie oder dass die von heute auf morgen ihre Umsätze massiv steigern. Und trotzdem gibt es hier Unterschiede. Woher das kommt, vermutlich steckt da sehr viel Historie mit drin, dass man sagt, ja, Tesla darf auch mehr wert sein, weil es eben immer so war. Vielleicht ist es auch der Musk-Faktor. Also es gibt also einige Gedanken. Ich habe mir Notizen gemacht und den Rest muss ich selber unterstützt von Fachkräften mit künstlicher oder natürlicher Intelligenz erledigen. So. Also, das spielt keine große Rolle, aber Psychologie spielt sehr wohl eine große Rolle. Und wir waren auf einem tiefen Niveau und ich bin bewusst, denn klar war für mich, die Earnings bringen entweder den Tag, wo sich die Aktie endgültig aus jeglichem Aufwärtstrend verabschiedet. Die letzten Monate war es ja eh schon abwärts gerichtet. Oder es ist die Zahlen sind vermeintlich schlecht, aber nicht ganz so schlecht, wie der Markt es erwartet. Plus, Elon wird wahrscheinlich auf der Pressekonferenz irgendwas sagen, hat er ja dann auch getan. Er delivered mal wieder geliefert, indem er einfach sagt, ja, also autonomes Fahren haben wir so gut wie ready. Hat er so nicht gesagt, aber die Zeiträume, die hier genannt werden, sind latent zu kurzfristig gewählt. Und er sagt, wir machen auch ein günstigeres Modell. Was natürlich nicht innerhalb von einem Jahr entwickelt wird, auch da darf man die Frage stellen, ja, welches soll es denn sein? Ein abgespecktes Model 3, was auch immer. Also solche, selbst bei Tesla sind die Produktzyklen ja nicht in Monaten zu rechnen. Spielt aber alles keine Rolle. Es war nur die Frage, was soll auf der Unterseite noch passieren? Und deswegen hatte ich ein ziemlich riskantes Produkt gewählt. Und was dann kam, waren zwei Aufwärtskurslücken. Einmal durch die Earnings und die zweite Aufwärtskurslücke war durch die, wenn man genau hinschaut, gar nicht so spektakuläre Vereinbarung in China, die Tesla aber treffen musste, man muss in China mit einem lokalen Anbieter zusammenarbeiten und es geht hier um autonomes Fahren. Ich glaube, das Thema autonomes Fahren wird uns begleiten. Wir sprechen hier aber wahrscheinlich nicht von Monaten. Wenn, dann ist das für Tesla, ist schon einer der Profiteure. Aber es gibt auch noch andere. So, und last but not least, und das ist für mich einfach bei kurzfristigen Spekulationen etwas, auf das ich schaue, ist dann noch die Charttechnik. Und die sprach ebenfalls dafür, dass der nächste Impuls aufwärts gehen sollte. Während ich das aufnehme, ich habe gesagt, Schlusskurs 186 US-Dollar, darf Tesla. Und da ist immer noch mein Stop. Ich habe nach diesen initialen Aufwärtsreaktionen ein bisschen was rausgenommen, etwas mehr als ein Drittel. Und unter 160 Dollar darf sie nicht mehr fallen. Solange sie das schafft, nicht unter 160 Dollar zu fallen, liegt mein Kursziel erstmal zwischen 213 und 230 US-Dollar. Das wäre dann die Oberseite dieses Abwärtstrends. Und was danach passiert, I don't know. Vielleicht halte ich es auch ein bisschen länger. Grundsätzlich mal sind Derivate nichts für die Daueranlage. Je nachdem, wie schnell das geht, ist das ein Anstieg, der impulsiv stattfindet, sodass die Aktie überkauft ist. Das kann ich also noch nicht sagen. Ich kann euch nur in diesem Moment sagen, wo ich investiert bin und mit welchem Stop. Auf diesem Niveau würde ich das Ganze wahrscheinlich nicht mehr nachvollziehen, wenn ich sie nochmal $10 tiefer bekäme, dann vielleicht. Kann schnell gehen, ist aber ganz klar keine Empfehlung. Tesla ist immer noch eine Aktie im Abwärtstrend. So, und bei einer Aktie bin ich leicht im Plus, weil ja auch der Einstieg nicht so schlecht war. Ähnliche Herangehensweise, nur nicht, also auf der, dieser, wenn man die Emotionsskala überall ein bisschen zurückdreht. Ja, bei Tesla ist quasi das Maximum, da gibt es die Hater, die Lover, die Elon-Anhänger und diejenigen, die sagen, er ist Lasst ihn bloß keine AI machen, das ist der Untergang der Zivilisation, ist vorprogrammiert, sagen mittlerweile einige Ex-Kollegen allerdings auch über Sam Altman.
There's no like one big magic red button we have that blows up the data center, which I think some people sort of assume exists. It's not this binary go stop decision, it is the many little decisions along the way about allow this, don't allow this, how to predict what the risks of the future are going to be, how to mitigate those.
Anderes Thema müssen wir heute nicht besprechen. PayPal. Alles ein bisschen ruhiger geworden in den letzten Monaten. Nicht mehr ganz so viele Artikel und Meinungen, dass PayPal doch schließlich mal bei, und dann sucht euch was aus, irgendwas vom Peak bis hin zu dem Weg darunter. Also ja, PayPal stand im Top mal bei über $300. Da waren sie maßlos überbewertet. Knapp zweistellig gewachsen, der Umsatz. Dann darfst du kein KGV von 50 haben. Jetzt hat sich PayPal aber immerhin seit rund einem Jahr nicht von der Stelle bewegt. Also sie stehen jetzt bei $64 und sie standen vor einem Jahr auch schon mal bei $64. Dazwischen gab es mal $10 mehr, mal $10 weniger, aber das war's. Und sowas kann eine ganz interessante Bodenbildung sein, insbesondere weil auch hier diese mega bullische Stimmung verschwunden ist. Und sie haben immer noch ein leicht zweistelliges Wachstum. Ich glaube 11-12% ist der Umsatz gewachsen. Und das aktuelle KGV beträgt 15, das Forward-KGV, glaube ich, 13-fache des Gewinns in etwa. Das ist nicht mehr maßlos teuer. Das ist jetzt natürlich nicht mehr maßlos teuer, ist nicht die coolste Turnaround-Story auf dem Planeten. Aber verbunden damit, dass, glaube ich, der ein oder andere doch das Handtuch geworfen hat. Und man muss sich ja immer fragen, wie viel theoretisches Verkaufspotenzial gibt es noch. Wenn also alle drunter schreiben, du hast, oder geht ja nicht immer nur um mich, meine Güte, bin ja noch nicht der Nabel der Finanzwelt, aber wer auch immer über PayPal was Negatives sagt, wenn der auf den Deckel bekommt mit den Worten, du hast es nicht verstanden und die Story, die haben doch über 400 Millionen aktive Kunden und Fintech und Margen und so weiter, guck dir doch die Bilanzen an, das ist alles in Ordnung, aber es war eben viel zu teuer. Und das ist es nicht mehr. Und viele von denen sagen, sie haben sich wahrscheinlich auch vielleicht zu Recht gesagt, naja, eine Aktie, die dauerhaft fällt, habe ich natürlich auch noch Probleme der Opportunitätskosten. Also im gleichen Zeitraum hätte ich ja auch einen simplen ETF kaufen können und der hätte mir mehr gebracht. Das ist sowieso das große Problem bei Turnaround. Wenn man das über Jahre hinweg betrachtet, das mache ich natürlich nicht mit einem Derivat, sondern ich habe auch hier einen sehr, sehr eng gesetzten Stop. Das heißt also, wenn die Aktie unter $59 oder $58 fällt, dann bin ich da wieder raus. Mit einem Verlust wieder raus, sollte ich dazu sagen. Und wenn nicht, dann sehe ich, gerade wenn die Aktie es schaffen sollte, über $69 anzusteigen, dann sehe ich Aufwärtspotenzial bis $90. Psychologisch und charttechnisch indiziert. Ob die Quartalszahlen dann möglicherweise, wenn überhaupt bis dahin welche kommen, das Ganze könnte ja theoretisch auch innerhalb von Tagen oder Wochen stattfinden, das weiß ich nicht und das möchte ich auch nicht prognostizieren. Wenn die Quartalszahlen dann dazu passen, umso besser. Das ist aber nicht das Entscheidende, denn wenn ich darauf setze, dass es einen langfristigen Turnaround gibt in den Quartalszahlen, dass die Ergebnisse sich verbessern, die Marge langsam verbessert und. Der neue CEO backt ja etwas kleinere Brötchen, das finde ich ganz sympathisch.
There hasn't been a lot to celebrate over the last few years. I think innovation's been slow. The company's been growing, but hasn't been putting out real customer-backed innovation. And that's why I'm here. That's why I'm so excited about it going forwards.
Das ist dann nichts, was ich mit einem Derivat dauerhaft umsetzen würde. Das spräche dann für den Kauf der Aktie. Und da dann nur von mir der Hinweis, ich habe keine langfristige Position in PayPal. Und weil ich so gut wie möglich versuche, Turnaround-Spekulationen zu lassen, werde ich sie wahrscheinlich auch nicht kaufen. Und warum lasse ich das? Weil Turnaround, ein Depot, habe ich hier mehrfach besprochen und lässt sich ja auch leicht nachweisen, braucht man nur eine Excel-Tabelle und ein paar Studien belegen das Ganze noch. Ein Depot voll mit Turnaround-Chancen muss fast immer underperformen, weil Turnaround zeitlich so schwer zu fixieren ist. Das heißt, Timing hilft dir da nicht. Der Turnaround kann jetzt kommen oder in 4 Quartalen. Und in diesen 4 Quartalen ist die Aktie vielleicht wieder nur seitwärts gelaufen und der Gesamtmarkt hat vielleicht 12 oder 13% gemacht. Und all das muss ich ja wieder aufholen. Also ich muss ja nicht nur irgendwann steigen, sondern ich muss ja die Performance, die ich nicht mache, die ich vielleicht in besseren Aktien gemacht habe, die muss ich ja da mit aufholen. Von daher, Turnaround klingt immer super spannend, sind auch die interessantesten Artikel, lese ich auch super gern, aber bitte nicht zu viele im Portfolio davon. So, haben wir alle drei, haben wir alles erklärt. Ja, Disclaimer nochmal, es ist glasklar, keine Empfehlung ist mir hier gleichzusetzen. Tesla kann kein Verlust mehr werden, Gold kann noch ein Verlust werden, PayPal kann noch ein Verlust werden und wenn es so kommt, dann werde ich das mannhaft ertragen, weil, ja, 60-70% Trefferquote und das richtige Money Management reicht, aber es ist nicht für jeden etwas, Verluste zu realisieren und Derivate muss man erstmal kennenlernen, man muss sich damit auseinandersetzen, ansonsten sind sie wirklich Teufelszeug. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.